Wir wollen uns heute wieder der Offenbarung zuwenden. Wir sind ja gerade dabei, die sieben Sendschreiben zu betrachten. Wir waren den letzten Sonntag beim zweiten Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Das erste Sendschreiben war an die Gemeinde zu Ephesus. Und heute kommen wir an das dritte Sendschreiben. Und das dritte Sendschreiben geht an die Gemeinde von Pergamus. Und ich möchte mit uns diesen Abschnitt lesen in Offenbarung Kapitel 2 von Vers 12 bis Vers 17. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, dass du, was du tust und wo du wohnst, dass du festhältst an ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da wo der Thron Satans ist, und dass du festhältst an meinem Namen und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber ich habe etwas Weniges wider dich, dass du daselbst solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welche den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Kinder Israel zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich bald über dich und werde mit ihnen Krieg führen. Mit dem Schwerte meines Mundes, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das Thema der heutigen Predigt heißt, wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und wir haben das gerade gesungen, auch in diesem schönen Lied, das ja auch seine wunderbare Melodie hat. Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Welch ein Trost. Fürchte dich nicht, denn du bist mein. Und der Herr sagt, ich habe dich erlöst. Und er sagt, selig aus Gnaden darfst du sein. Selig aus Gnaden darfst du sein, die Gabe Gottes ist. Jawohl, das sagt uns Gottes Wort. Und dann sagt der Liederdichter auch das, was im Worte Gottes geschrieben steht. Wer überwindet, freue sich. Wer überwindet, freue sich. Er soll mein Erbe sein. Jawohl, das sagt der Herr. Wie trefflich ist doch dieser Liedtext von Elisabeth Aebi. Vor allem hat mich diese Strophe sehr stark angesprochen, worin es um das Überwinden geht. Denn darin haben wir Gläubige am allermeisten Schwierigkeiten. Wer sich zum Herrn Jesus bekehrt hat und an ihn von Herzen glaubt, der ist tatsächlich aus Gottes Gnaden errettet und erlöst. Hoffentlich können das alle fassen, dass er dann ein Eigentum dieses großen und wunderbaren Herrn ist. Doch wenn man das geworden ist, dann geht es auch darum, mit ihm zu leben. Das ist doch ganz normal. Es geht darum, sein Leben doch dahingehend auszurichten, worin der Herr den Maßstab weist, und das ist sein Wort. Und das macht uns oftmals zu schaffen. Ja, und da fängt es dann bei uns an. Ich kann doch nicht meine bisherigen Gewohnheiten und meine Bindungen aufgeben. Ich kann mich doch nicht einfach lösen von meinen liebgewonnenen Menschen oder Organisationen, die mir vorher so viel bedeutet haben in meinem Leben. Vielleicht Menschen, mit denen ich viel gefeiert und gefestet und unternommen habe. Oder Traditionen, die ich gepflegt habe. Es kann doch einfach nicht sein, dass ich jetzt, nur weil ich ein Kind Gottes bin, einfach gegen den Strom dieser Zeit und Welt schwimmen soll. Es kann doch auch nicht sein, dass Gott will, dass ich zum Außenseiter werde in dieser Welt. Und so weiter. Nein, Ich denke, zum Außenseiter, das will auch kein Mensch gerne werden. Wenn wir jedoch mit dem Herrn Jesus und seinem Wort gehen, dann lässt es sich tatsächlich in vielfacher Weise nicht vermeiden, dass wir nicht im Einklang mit den Dingen dieser Welt und Gesellschaft stehen. Denn was sagt der Herr Jesus? Wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr von allen Menschen hoch angesehen werden und werdet von allen Menschen außerordentlich geliebt werden. Und ihr werdet mit allen Menschen Harmonie und Frieden leben. Sagt er das so in seinem Wort? Nein. Das finden wir in keiner einzigen Bibelstelle. Im Gegenteil. Was sagt der Herr Jesus? Und liebe Geschwister, das müssen wir uns immer wieder bewusst werden. Matthäus 10, Vers 34. Der Herr sagt, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Oh ja, und dieses Schwert, das ist sehr, sehr scharf. Und dieses Schwert, das dringt durch zwischen familiäre Bindungen. Es dringt durch zwischen menschliche Beziehungen. Der Herr Jesus, der sagt in Matthäus 10, Vers 36, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein, wenn der Mensch sich nach dem Worte Gottes ausrichtet. Und er sagt in Vers 37 in Matthäus 10, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und da geht an uns heute Morgen diese dringliche Frage, wen lieben wir am meisten? Ist es wirklich zuerst der Herr oder sind es uns die nahestehenden Menschen? Hat der Herr Jesus die erste Stelle in deinem Leben? Hat sein Wort die erste Stelle in deinem Leben? Ich weiß, ich konfrontiere uns heute Morgen sehr stark mit diesen Fragen. Aber das hat auch mit diesem Sendschreiben zu tun an Pergamus. Weil uns dieses heutige Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamus Ähnliches zu sagen hat. Von wem geht denn das Schreiben an diese Gemeinde nach Pergamus aus? Wir lesen es in Vers 12, gleich am Anfang. Hier heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Das sagt der, welcher das scharfe zweischneidige Schwert hat. Was ist das für ein Schwert? Es ist ein scharfes Schwert, ein zweischneidiges Schwert. Es ist das Schwert, das durchdringt, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es ist das Wort Gottes. Es ist ein Schwert, das Licht und Finsternis voneinander scheidet, das mitten hindurchdringt, das durchschneidet. Und das ist die Herausforderung, die es auch für uns immer wieder aufs Neue anzunehmen gilt. Mitten in dieser Welt. Licht und Finsternis. Jedoch gilt es nicht nur für den Einzelnen unter uns, sondern es gilt eben auch für eine gesamte Gemeinde. Damals an Pergamus, sicherlich auch in uns heute in der Zwernitzer Straße. Und liebe Geschwister, denkt nur nicht, dass der Herr Jesus nicht wüsste, dass es in dieser Zeit und Welt nicht immer so ganz einfach ist, nach dem Worte Gottes zu leben. Immer wieder kommen wir in mancherlei neue Situationen hinein, worin wir uns entscheiden müssen. Möchte ich das Wort Gottes befolgen? Oder mache ich die Dinge so, wie ich es gerade mal für richtig halte, um vielleicht möglichst ungeschoren davonzukommen? Doch ich möchte uns auch gleich zu Beginn fragen, ob es nicht auch sein kann, dass wir heute ganz persönlich in sehr vielen Bereichen unseres Lebens Leute sind, die nicht das leben, was Gottes Wort sagt. Das ist das Problem. Der Herr Jesus, der sagt zu der Gemeinde in Pergamon in Vers 17, wer überwindet, wer um meinetwillen überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Ja, und liebe Geschwister, das müssen wir uns beständig vor Augen halten. Der Herr, der reizt uns immer wieder dazu, er möchte uns dazu hinführen, ja, uns dazu überführen durch seinen Geist, dass wir zu überwintern werden inmitten dieser Zeit und Welt. Wir müssen es vor Augen haben, dass Christsein sehr, sehr viel mit Überwinden zu tun hat. Und wer bereit ist zu überwinden, das sagt der Jesus, der kann nur gewinnen. Wer überwindet, dem will ich geben. Der Herr Jesus lässt keinen unbelohnt, der um seinetwillen überwindet. Kommen wir nun zu der Gemeinde in Pergamus. Auch sie sollte eine Überwinderin werden. Erstens Pergamus. Was bedeutet der Name Pergamus? Pergamus bedeutet wörtlich hoher Turm, manche sagen auch Zitadelle oder gründlich verheiratet. So wird dieser Name auch gedeutet, gründlich verheiratet. Wir fragen uns auch heute, wo war diese Stadt zu finden? Es ist interessant, dass Pergamus genau dort lag, wo die heutige Stadt Bergama mit 70.000 Einwohnern zu finden ist. Und diese Stadt liegt in der westlichen Türkei, circa 110 Kilometer nördlich von Izmir entfernt, von der Stadt, wo früher Smyrna zu finden war. Und Pergamus liegt ungefähr 30 Kilometer von der Küste entfernt. Das heutige Bergama liegt am Fuße des Stadtberges Pergamon. Oftmals liest man ja auch in den Übersetzungen nicht Pergamus, sondern man liest von der Gemeinde zu Pergamon. Und wie Ephesus und Smyrna war auch Pergamus eine reiche und einflussreiche Stadt. Ende des ersten Jahrhunderts war Pergamus sogar die Hauptstadt dort in der Provinz Asiens. Und Pergamus war zugleich die erste Stadt in Asien, welche bereits im Jahr 27 nach Christus, muss es bedenken, schon 27 Jahre nach Christus, zu Ehren des römischen Kaisers Augustus einen Tempel errichtete. Deswegen war auch dort die Anbetung des Kaisers sehr groß. Jedoch gab es bereits vorher eine Vielzahl von heidnischen Göttern und Götzen, die dort verehrt wurden. Es war eine Stadt von Gott gesehen mit schrecklichem Gräuel. Einer dieser Gottheiten oder Göttern war der Gott Asklepios. Asklepios hatte damals die meisten Anhänger. Und diesmal nach dem damaligen Aberglauben der Gott der Heilung und der Medizin. Und stellt euch mal vor, wie dieser Gott auch sonst noch genannt worden ist. Ihm wurde sogar der Titel Retter und Erhalter verliehen. Unvorstellbar. Was war das Zeichen des Gottes Asklepios? Das finden wir auch heute noch oft. Es war der Stab mit der gewundenen Schlange. Ist es nicht interessant, dass wir in unserer heutigen Zeit, ich kann sagen rund 2000 Jahre später, genau dieses Zeichen noch bei uns heute finden in Bezug auf Heilung und Medizin? Ja, ist genau dieses Zeichen, womit sich heute die Ärzte ausweisen. Es ist die der Stab mit der gewundenen Schlange. Man spricht auch heute vom Esculap-Stab. Ja, so viel nur nebenbei. Doch man besieht bereits schon hierin, dass Pergamus bis in unsere heutige Zeit hineinreicht. Zum Asklepios-Kult gehörte auch die große Ärzteschule, welche bereits damals Studierende aus aller Welt anzog. Und es ist unvorstellbar, dass damals eine großartige Bibliothek mit bereits mehr als 200.000 Büchern vorhanden war. Und dies wurde nur noch von der Alexandrinischen Bibliothek übertroffen. Zugleich war das Erstellen von Pergamenten, welche aus Tierhäuten hergestellt wurden, eine der Haupterwerbsquellen dieser Stadt. Das Wort Pergament stammt ja zugleich auch aus der Wurzel des Wortes Pergamus. Ja, so viel in aller Kürze an Informationen über diese Stadt Pergamus. Kommen wir nun wieder zu dem Volke Gottes. Zu dem Volke Gottes, das inmitten dieser Stadt war, wo so viel Götzendienst und Verderbliches zu finden war. Es waren zusätzlich auch viele Laster und Ausschweifungen in dieser Stadt zu finden. Und doch hatte der himmlische Vater auch damals in Pergamus seine Kinder. Er hatte dort seine Gemeinde. Eine Gemeinde des lebendigen Gottes war auch in dieser Stadt zu finden. Wir wissen es heute nicht, wie viele Kinder Gottes damals vorhanden waren. Wir wissen auch nicht, wo sie sich getroffen haben. Das zeigt uns der Text alles nicht. Vielleicht waren sie auch irgendwo im Hinterhof, wie wir hier in der Zwernitzer Straße. Das wissen wir nicht. Das ist auch nicht entscheidend. Jedoch müssen wir wissen, dass auch diese Gemeinde in Pergamus von dem Herrn Jesus nicht unbeachtet blieb. Er, der Herr des Himmels und der Erde, sieht seine Gemeinden. Er sieht seine Gemeinde an jedem Ort. Er sieht auch uns hier in der Zwernitzer Straße. Er sieht seine Kinder, er sieht dich und mich. Und an diese Gemeinde lässt der erhöhte Herr vom Himmel Folgendes schreiben in Vers 13. Da sagt der Herr Jesus: Ich weiß, was du tust und wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist und dass du festhältst an meinem Namen und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Das ist der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst. Erstens Pergamus, zweitens, ich weiß, was du tust und wo du wohnst. Einerseits ist es ja sehr, sehr beruhigend, dass der auferstandene und erhöhte Herr alles im Überblick hat. Er weiß, in welcher Situation sich die jeweilige Ortsgemeinde befindet. Er weiß, was sich in den jeweiligen Jahrhunderten der Kirchengeschichte alles bewegt hat. Er weiß auch, in welcher Situation du dich heute befindest. Er weiß, was du tust und wo du wohnst. Das ist auch vor dem Herrn im Persönlichen nicht verborgen. Ich weiß, was du tust und wo du wohnst. Ich weiß auch um die Umstände. Und zu Pergamus sagte Herr Jesus: Ich weiß, dass du da wohnst, wo der Thron Satans ist. Und ich weiß, dass du gerade da wohnst, wo die Finsternis am größten ist. O Pergamus, die hat es nicht ganz leicht gehabt, diese Gemeinde. Der Jesus sagt, da, wo der Thron Satans ist. Da, wo der Einfluss der Finsternismacht am größten ist. Manchmal habe ich das auch schon von München West gedacht. Herr, warum bekehren sich hier so wenige Menschen? Warum gehen so wenige Menschen auf das Evangelium ein? Man kann 10.000 und 12.000 Einladungen für eine Evangelisation verteilen, begegnen Jesus Christus. Wie viel kommen? Vielleicht eine Handvoll, und dann ist schon viel. Warum kommen so wenig Menschen zum Glauben? Ist hier der Einfluss und die Macht Satans so groß? Jedenfalls scheint es uns manchmal schon so, dass der Satan die Menschen richtig in seiner Zange hält, richtig im Griff hat, auf alle möglichen Arten. Doch damals in der Stadt Pergamus schien es noch viel gravierender zu sein. Der Herr Jesus spricht: Hier hat Satan seinen Thron aufgerichtet. Da, wo auch meine Gemeinde ist. Haben sich natürlich schon viele Ausleger gefragt, was ist damit gemeint, der Thron Satans? Viele Ausleger gehen davon aus, dass der Herr Jesus damit diese vielfältige Götter- und Götzenverehrung meint. Aber wenn wir genau hinschauen, dann finden wir das in Smyrna in ähnlicher Weise. Andere gehen verstärkt davon aus, dass der Thron Satans darin zum Ausdruck kommt, dass gerade hier dem römischen Kaiser ein Tempel aufgerichtet worden ist. Und dass hier der Kaiserkult so hochgehalten worden ist. Ein satanisches Mittel, das jedes Zeugnis des Herrn auslöschen sollte. Der Thron Satans. Ist der Thron Satans nicht das oder nicht der Ort, wo nach Möglichkeit dem lebendigen Gott alle Ehre und alle Anbetung geraubt wird? Der Satan möchte es nicht um die Bohne, dass der lebendige Gott irgendwelche Verehrung bekommt. Und liebe Freunde und Geschwister, das wird genau auch in Zukunft eintreten, hier auf Erden, sobald der Antichrist in Erscheinung tritt. Wir wissen, was in 2. Thessalonicher 2 geschrieben steht. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4. Paulus sagt, lasst euch nicht in die Irre führen, lasst euch nicht durcheinander bringen, denn es muss zuerst etwas Gewaltiges geschehen. 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4. Hier sagt der Herr Jesus, niemand soll euch irreführen in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, geoffenbart werden. Der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. So dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. So weit wird es gehen. So wird der Satan seinen Thron auf Erden nochmals ganz, ganz mächtig aufrichten. Da, wo der Thron Satans ist, eines Tages wird dieser Thron in Jerusalem sein. Gerade da, wo später der Herr Jesus regieren soll, da macht sich der Satan breit. Aber er wird zurücktreten müssen. Der Herr Jesus wird ihn durch den Hauch seines Mundes vernichten, das wird ausreichen. Aber Satan, der bekommt Macht und Gewalt. Gott lässt es zu. Der Thron Satans. Welch eine Machtentfaltung aller Finsternis und alles Bösen. Es wird über die ganze Erde hereinbrechen. Damals war es vor allen Dingen dort in der Stadt Pergamus zu finden. Die Zeit von Pergamus wird in der kirchengeschichtlichen Epoche zwischen 300 und 500 nach Christus eingeordnet. Das heißt, das wäre dann auch in der Zeit des römischen Kaisers Konstantin, der das Christentum dann zur Staatsreligion erklärte und das ganze Reich verchristianisierte. Es war wahrscheinlich ein Stück vor und auch ein Stück danach. Wir können es nicht ganz, ganz genau auf die Jahreszahl festlegen. Aber wir wissen, auch als Konstantin selbst das Christentum zur Staatsreligion erklärt hat, da wurde es für die wahren Christen nicht unbedingt leichter, weil sich so vieles an Vermischung breit gemacht hatte. Jetzt nannte sich auf einmal jeder Christ, ja, so wie es heute noch in Deutschland ist, der noch ein bisschen an Glauben, an Gott hat oder an Kirchenzugehörigkeit. Ja, ich bin auch Christ. Ja, wirklich. Und wie sieht's aus mit einem Christsein? Da fällt meistens dann jegliche Antwort. Der Herr Jesus sagt, ich weiß, was du tust und wo du wohnst, da wo der Thron Satans ist. Und dass du festhältst an meinem Namen und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Er sagt, das ist ganz gewaltig und das ist sehr, sehr gut, dass du selbst an dem Ort, wo der Satan seinen Thron aufgerichtet hast, festhältst an meinem Namen. Dass du meinen Namen oder den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Du bist damit an die Öffentlichkeit getreten. Sehr, sehr gut. Das heißt, die Gemeinde zu Pergamus, das war eine bekennende Gemeinde. Die hat sich zu dem Herrn Jesus bekannt. Ja, wir glauben an den Herrn Jesus. Ja, wir halten uns fest an ihm. So hat es auch damals dieser Antipas gemacht, von dem der Herr Jesus hier in Vers 13 zusätzlich berichtet. Und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in welchen Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Antipas war ein ganz, ganz treuer Zeuge des Herrn Jesus. Und der wurde infolge seines Zeugendienstes in Pergamus getötet. Da, wo der Satan wohnt. Der Satan hat diesen treuen Zeugen ausgelöscht. Wir fragen uns mal, was liegt eigentlich in diesem Namen Antipas? Also die Bedeutung darin liegt, Anti, das wissen wir schon, das heißt gegen, heißt eigentlich gegen alles. Gegen alles. Und wohl ist Antipas der Bedeutung seines Namens in seinem Christsein sehr, sehr gut hinterhergekommen. Wohl hat er die Finsternis und die Werke des Satans aufgedeckt und ist nicht mit dem damaligen Strom einfach mitgeschwommen. Ja, ich gehe auch so mit und ja, ich muss mich ja schonen und darf keine Widerstände erleben. Nein, Antipas hat sich ganz auf die Seite des Wortes Gottes gestellt. Welch ein treuer Zeuge. Er hat den Namen des Herrn Jesus nicht verleugnet. Er ist keine Kompromisse eingegangen. Er hat alle Anfeindungen in Kauf genommen, um des Namens Jesu willen. Er hat sich auf die Seite des Wortes Gottes gestellt und sich abgesondert bzw. auch dagegen gestellt, wo es nötig war. Und was hatte er davon? Er musste mit seinem Leben bezahlen. Einzelne Historiker berichten, dass Antipas ein Zahnarzt gewesen sei. Als er dem Kaiser dann göttliche Opfer darbringen sollte, also da ging es nicht um Steuer, sondern um Anbetung, hatte er sich geweigert. Und was hat der Kaiser oder die Verehrer des Kaisers dann mit ihm gemacht? Er sei darin danach in ein bronzenes Gefäß in einer Stierform eingeschlossen worden. Sicherlich hat es auch was mit dem Kaiserkult zu tun gehabt. Und was haben sie mit dem Gefäß gemacht? Oder sie haben unter das Gefäß ein Feuer angezündet. Und das Gefäß wurde bis zum Glühen erhitzt, das war aus Kupfer, so dass Antipas darin zu Tode gequält worden ist. Allein schon daran sehen wir in so einem einzelnen Beispiel, dass es bei weitem keine leichte Zeit für die Christen war. So etwas müssen wir heute nicht befürchten. Und liebe Freunde, es ist schon etwas Besonderes, wenn eine Gemeinde in solch einer extremen Zeit am Bekenntnis des Herrn Jesus festhält. Antipas bekam von dem Herrn Jesus selbst diesen Ehrentitel. Mein treuer Zeuge. Mein treuer Zeuge. Die Frage, ob der Herr Jesus das auch von dir und von mir sagen kann. Kann er auch von dir und von mir sagen, da ist mein treuer Zeuge, an dem Platz, wo ich den und den hingestellt habe. In dem Umfeld, wo ich ihn hineingestellt habe. In diese Familie, wo ich ihn hineingestellt habe. Oh, das möchte Herr Jesus so gerne von dir und von mir sagen. Hier ist mein treuer Zeuge. Oder hier ist ein treuer Zeuge. Und da ist ein treuer Zeuge. Und da ist einer. Inmitten der Finsternis. Und die bekennen sich zu mir. Die halten fest an mir. Egal was geschieht. Mein treuer Zeuge. Es hat einmal jemand gesagt, dass es für einen Christen keinen höheren Titel geben kann, als diesen von dem Herrn Jesus zu bekommen. Mein treuer Zeuge. Vielleicht müssen wir diesbezüglich noch viel aufholen. Bei Pergamus war ein Zeugnis des Herrn zu finden, dem Herrn Jesus zur Ehre sehr lobenswert. Doch auch in dieser Gemeinde musste der Herr Jesus manches anprangern. Manche Dinge lagen doch im Argen. Der zweite Punkt war, ich weiß, was du tust und wo du wohnst. Und der dritte Punkt, aber ich habe etwas Weniges wider dich. Der Herr Jesus sagt es hier, ich habe etwas Weniges wider dich. So meint er aber nicht, dass dies von geringer Bedeutung wäre oder dass dies von weniger Bedeutung wäre, sondern es ist einfach von der Anzahl her wenig, was da ist. Es ist nicht die große Zahl, was hier verkehrt läuft, aber es war schon gewaltig, was verkehrt gelaufen ist. Geringfügig war dies keinesfalls, weil zwei zerstörerische Lehren in die Gemeinde von Pergamus eingezogen sind. Und wenn falsche Lehre aufkommt, oder falsche Lehre ist immer zerstörerische Lehre, dann wird's gefährlich für eine Gemeinde. Der Jesus sagt in Vers 14, dass du da selbst solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten. War eine Katastrophe. Und B, Vers 15, so hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Beides war für den Herrn Jesus ein Gräuel. Ja, solch ein Gräuel, dass er sogar in Vers 16 für diese Leute den Krieg androht. Wer würde das denken? Der Jesus droht vom Himmel her Krieg an. Tue Buße, Vers 16, sonst komme ich bald über dich und werde mit ihnen Krieg führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Also ein anderer Krieg wie hier auf Erden. Er wird mit dem Schwerte seines Mundes Krieg führen. Und bedenken wir, auch der Herr Jesus kann manche Dinge an einer Gemeinde wirklich hassen. Nicht so, dass alles immer in Ordnung ist. Wenn viele Leute beieinander sind, und Hauptsache wir sind viele Köpfe hier im Gottesdienst. Der Herr Jesus sieht ganz genau, was gelehrt wird. Der Jesus sieht ganz genau, was befolgt wird. In der Gemeinde und auch in deinem und meinem persönlichen Leben. Ich möchte mich da selber gar nicht ausschließen. Und das schmälert vielleicht ein wenig von diesem Herrn, der alles so gern erträgt und erduldet, der alles so liebt. Natürlich liebt uns der Herr. Aber er wird nicht immer alles ertragen und er wird auch nicht immer alles erdulden. Ist nur eine Frage der Zeit, wann er eingreifen wird. Er sagt, wenn du aber nicht umkehrst und Buße tust zu der Gemeinde in Pergamus, dann werde ich eingreifen, spricht der Herr. Nicht umsonst sagt uns auch Jakobus 4, Vers 5, oder meinet ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Der Geist Gottes möchte uns immer dahin führen, dass wir korrekt mit dem Herrn gehen, dass wir uns nach seinem Wort entsprechend ausrichten. Mögen wir es immer wieder von Neuem erkennen, wo wir stehen und worauf es ankommt. Nun, wir wollen uns zunächst einmal fragen, was war denn eigentlich diese Lehre Bileams? Wer die Bibel liest, der weiß, Bileam kommt vor allen Dingen im 4. Buch Mose vor, er wurde aber auch im Neuen Testament ab und zu erwähnt. Bileam kennen wir aus der Wüstenwanderung Israels, aus dem 4. Mose. Wir haben vorhin in Kapitel 25 einige Verse gelesen, aber wir finden es schon in Kapitel 22 bis 24. Bileam hatte sich von dem Moabiterkönig Balak für seine Prophetie bezahlen lassen. Er hatte bestechlichen Lohn empfangen. Bileam sollte Israel verfluchen, um es zu schwächen, ja, damit es nicht gegen die Moabiter angeht. Als ihm aber das nicht gelungen war, weil Gott der Herr selbst eingegriffen hatte, deshalb ersann er sich eine Hinterlist, um das Volk Israel zu schwächen. Ja, es wurden dann berauschende Feste veranstaltet, mit Götzenopferfleisch, mit Alkohol, mit sexueller Freizügigkeit. Man kam sich näher, das feindliche Lager und Israel. Man kam sich näher. Die Absonderung von den heidnischen Götzen wurde vor Israel ein ganzes Stück weit aufgehoben. Die Leichtgläubigen fielen darauf herein. So wie es der Herr Jesus selber in Offenbarung 2, Vers 14 aufzeigt, was geschah infolge dieser Lehre von Bileam. Offenbarung 2, Vers 14, hier in unserem heutigen Text. Von Bileam, welcher den Balak lehrte, ein Ärgernis vor die Kinder Israel zu legen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Aha. Die Kinder Israel sollten also andere Dinge tun, als wie Gott von ihnen wollte. Und sie hatten es auch getan, sie fielen darauf herein, eine ganz große Anzahl. Ja, es kam sogar so weit, dass die Kinder Israel sich mit heidnischen Frauen einließen. Und wir hatten es bereits gelesen, was in 4. Mose 25, 1 bis 9 geschrieben steht. Matthias hat es uns gelesen in der Einleitung. In 4. Mose 25, Vers 1. Ich kann es mal kurz aufschlagen. Da heißt es, dass das Volk Unzucht zu treiben anfing mit den Töchtern der Moabiter. 4. Mose 25, 1. Und Israel wohnte in Sittim und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter, welche das Volk zu den Opfern ihrer Götter luden. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Und Israel hängte sich an Baal Peor. Und da ergrimmte der Zorn des Herrn über Israel. Und der Herr befahl ja, alle Obersten des Volkes aufzuhängen. Und was war das Ende dieser großen Verführung? Am Ende dieser Plagenverführung Biliams waren 24.000 Tote zu beklagen. Welch ein Erfolg Satans! Und wenn dieser Pinhas nicht den Speer gezogen hätte und noch die zwei noch durchstochen hätte bei ihrer Missetat, dann hätte die Plage wohl auch dann nicht mehr aufgehört, dann wären es noch mehr Tote geworden. 24.000 Tote infolge der Lehre und Verführung Biliams. Und der Herr ermahnt seine Gemeinde vom Himmel her. Pergamus, liebe Gemeinde zu Pergamus, liebäugle nicht mit der Welt. Lass dich nicht auf die Verführungen und Lüste der Welt ein. Lass dich doch nicht von dem Herrn, deinem Gott, abbringen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nicht Unzucht treiben. Du sollst dich nicht von meinen Geboten abwenden. Du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Egal was es ist, lass dich doch nicht von mir, dem lebendigen Gott, abbringen. Jakobus sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Wo stehen wir heute? Sondere dich ab. Der Herr sagt, lass dich nicht dazu hinführen, lass dich nicht verführen. Und er sagt zu Pergamus, du hast sogar Leute in deiner Gemeinde, welche die Gemeinde an der Lehre Biliams festhalten. Sie verführen meine Gemeinde zu weltlichen Dingen hin, zu Ausschweifungen, zu Götzendienst. Ja, und diese Leute, die lehren, man soll nicht alles immer so eng sehen. Wir als Christen, wir dürfen alles tun. Wir haben so viel Freiheit. Sei doch nicht so engstirnig. Lass dich doch einmal ein bisschen hinausbewegen. Ins Vergnügen, lass dich hineinziehen in die weltlichen Lüste. Sei nicht so konservativ. Sei doch nicht so stachhalsig, so engstirnig. Man kann ja auch verklemmt sein. Man darf als Christ schließlich alles mitmachen. Wir haben Freiheit. Alles, was die Welt zu bieten hat. Das ist die Lehre Biliams. Aber Gott weiß ganz genau, wenn wir uns auf die Welt und ihre Vergnügungen und Lüste einlassen, der Sog, der wird immer größer und wir werden darin regelrecht gefangen. Wir haben nicht mehr das Leben mit dem Herrn Jesus, wie wir es sonst haben. Wir sind regelrecht versklavt und gefangen in dieser Welt. Und das Glaubensleben wird uns am Ende keine Freude mehr machen. Wer es schon erlebt hat, der kann davon berichten. Es ist kein schönes Glaubensleben. Das Wort Gottes sagt uns etwas ganz anderes. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, sagt der Herr Jesus, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Ja, wenn wir das Salz nicht hernehmen können, um draußen zu streuen, wenn es das Gefrorene nicht mehr auftaut, wenn es das Eis nicht mehr auftaut, wozu sollen wir es dann hernehmen? Oder wenn wir zu Hause ein Stück Fleisch würzen wollen und wollen Salz hernehmen, und es hat keine Würze mehr. Wozu brauchen wir dann Salz? Dann können wir es wegwerfen. Braucht man nicht. Alles umsonst. Der Herr Jesus sagt, ich habe wider dich, dass du da selbst solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn wir heute in die Gemeinden hineinsehen, ist mir eine große, große Sorge. Und auch wir sind nicht gänzlich davon befreit. Wie schnell kann man übertreten an zu Bibelkritik hin? Ach, das meint der Herr sicherlich gar nicht alles so, wie er hier sagte. Ja, die Bibel, die enthält nur Gottes Wort, ist aber nicht Gottes Wort. Und dann fängt man an, die Bibel zu kritisieren. Man fängt an, Liberalismus zu betreiben. Man fängt an, weltförmig zu werden. Nichts gegen Frauen. Aber Gott sagt, dass Frauen nicht lehren sollen in der Gemeinde. Und was tun die Gemeinden heute? Sie machen alles der Welt gleich. Sie lassen die Welt in die Gemeinde rein. Ja, wenn die Welt die Frauen so an vorderste Front stellt, dann müssen wir das auch tun in der Gemeinde. Und natürlich auch viele, viele andere Dinge. Es ist schrecklich. Das ist die Lehre Bileams. Ich habe wider dich, dass du solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten. Und dann gibt es noch andere in dieser Gemeinde, die andere Seite der Lehre. Da gibt es noch eine zweite Lehre, die ein Gräuel ist. Die Lehre der Nikolaiten. Da müssen wir uns auch fragen, wer sind denn die Nikolaiten und was ist ihre Lehre? Diese Frage hat schon viele Diskussionen unter den Auslegern ausgelöst. Wer sind die Nikolaiten? Manche meinen, es wäre einer der Diakone, die in Apostelgeschichte 6 eingesetzt worden sind, wo die hebräischen Witwen vernachlässigt worden sind. Apostelgeschichte 6, Vers 5, da taucht ein Nikolaus auf. Apostelgeschichte 6, Vers 5, da wurde beratschlagt und dann wurde das auch zum Ausdruck gebracht, dass hier Männer erwählt werden sollen, die diesem Dienst nachkommen sollen, die voll Glaubens und Heiligen Geistes sind. Und Philippus und Stephanus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus wurden dann erwählt und eingesetzt. Und diese Vermutung stellt auf, dass Nikolaus von der gesunden Lehre abgewichen sei und verkehrte Einflüsse in die Gemeinde gebracht haben könnte. Doch das ist nicht erwiesen. Wir würden diesem Nikolaus wirklich ein falsches Zeugnis ausstellen, wenn wir das nicht genau wissen. Was vielleicht zu damaliger Zeit viel eher zutreffen könnte, das ist die Bedeutung dieses Wortes. Nikolait oder Nikolaus. Der Name setzt sich aus zwei Worten zusammen. Aus Nike, was bedeutet Sieg, und aus Laos, was bedeutet Volk. Und daraus setzt sich der Begriff Sieger des Volkes oder Volksbesieger zusammen. Und das könnte Sinn machen. Denn die Zeit von Pergamus fällt genau in die Zeit, worin dann auch diese Zwangschristianisierung stattgefunden hat unter Kaiser Konstantin. Und wo dann die allgemeine Volkskirche mehr und mehr ihren Lauf nahm. Und es ist ziemlich sicher, dass wir in der Lehre der Nikolaiten einen Vorläufer der Kirchenhierarchie bzw. des Klerus sehen können. Wir sehen darunter ein Abweichen von der Heiligen Schrift und deren Prinzipien. Die Nikolaiten, die waren wohl Männer, welche die Gläubigen unter ihren persönlichen Einfluss bringen wollten, sich von ihnen abhängig machen wollten. Die Gläubigen sollten sich unter deren Einfluss versammeln und die Gläubigen sollten sich von der Lehre der Nikolaiten abhängig machen und nicht mehr unter den Einfluss von Gottes Wort und des Heiligen Geistes. Und wie schnell geht es dann, dass man Christus als das Haupt und die Gegenwart des Heiligen Geistes an den Rand drängt oder völlig ignoriert. Ja, und was sagt der Herr Jesus dazu? Ach, das ist nicht so schlimm. Sonst ist ja alles in Ordnung bei euch. Nein. Der Herr Jesus sagt, ich hasse die Lehre der Nikolaiten. Er, der Herr Jesus, ist ja das Haupt der Gemeinde und doch nicht irgendein Klerus oder eine Kirchenhierarchie. Und er hasst die Lehre der Nikolaiten durchweg. Ja, und da wo Dogmen, da wo Liturgie und da wo die Sakramente den lebendigen Glauben und die Buße und Bekehrung beiseite schieben, da kann keine lebendige Gemeinde auf Dauer bestehen. Tim LaHaye, der selbst ein bekannter Pastor und Verkündiger des Wortes Gottes ist, hatte einmal selbst die Feststellung gemacht: Der größte einzelne Fluch in der modernen Christenheit, sagte er, das ist ihre Verkirchlichung. Ich sag's noch einmal. Der größte einzelne Fluch in der modernen Christenheit ist ihre Verkirchlichung. Und er sagt weiter, die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi ist ein beständiger Kreislauf von eigenständigen Gemeinden, welche sich zu großen Verbänden oder zu kirchlichen Hierarchien zusammenschließen, die am Ende vom Glauben abfallen. Es ist immer wieder dasselbe Lied. Ja, und liebe Freunde, Geschwister, wer sich mit der Kirchengeschichte ein wenig schon beschäftigt hat, mit der Gemeinde des lebendigen Gottes, der kann diese Aussage nur bestätigen. Ein Lehrer in der Bibelschule, wo ich war, der Kirchengeschichte unterrichtete, der hob mehrmals diese treffliche Weisheit hervor. Und er sagte, wer aus der Geschichte der Kirche nichts lernt, der ist dazu verurteilt, dieselben Fehler zu machen. Ich weiß nicht, ob dieser Satz von ihm selber stammte, doch es liegt darin enorm großer Wahrheitsgehalt. Wer aus der Geschichte der Kirche nichts lernt, der ist dazu verurteilt, dieselben Fehler zu machen. Überlegen wir nur einmal, ob nicht auch hier in unserem Umfeld nicht enorm viel Einfluss von Nikolaiten vorhanden ist. Die Lehre der Nikolaiten. Eine Lehre, worin Menschen gebunden werden und am Ende doch die Betrogenen sind, viel Religion ausüben und viel Lehre der Nikolaiten nachgehen und am Ende doch in der Hölle landen, ohne Christus. Oh, wie hasst der Herr Jesus solche Lehrgebilde, die an ihm vorbeiführen. Wenn die Menschen dadurch regelrecht in die Irre geführt werden, ja, da freut sich der Satan, das ist klar. Bedenken wir doch, wie viele Menschen auch in diesem Jahr wieder Weihnachten feiern. Manche, die wissen noch einigermaßen, um was es geht. Manche, die können schon gar nichts mehr damit anfangen. Manche, die wissen, dass es den Herrn Jesus gibt, dass in die Welt eingetreten ist, doch sie haben nie die Wahrheit über Bekehrung und Errettung gehört. Sie haben nie gehört, dass es eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus geben kann und dass man selber sich der Erlösung und Errettung wirklich bewusst sein kann, dass man Gewissheit darüber haben kann. Und deswegen können sie auch das Weihnachtsfest gar nicht mit dieser Freude angehen, das es eigentlich sein sollte. Und was ist heute Weihnachten für viele anders als ein Fest der Familie, als ein Fest des Beschenkens, des sozialen Ausgleiches, des Essens und des Trinkens? Ja, da reibt sich der Satan die Hände. Gut gemacht. Thron Satans hat gewonnen. Satan hat sich in das Nest von Weihnachten gesetzt, liebe Freunde und Geschwister. Und er betrügt die Menschen und führt sie in die Irre, wo er nur kann, auch über ganz religiöse Wege. Und dabei ist bei diesen Nikolaiten so viel Anstrengung vorhanden. Da waren auch viele Werke da. Ja, sie haben sich angestrengt. Das sehen wir bereits im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Was sagt der Herr zu der Gemeinde in Ephesus? Offenbarung 2, Vers 6. Er lobt die Gemeinde zu Ephesus. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche auch ich hasse. Ja, wenn es darum geht, Werke zu tun, nur dass man sich vielleicht Gott nahen kann oder dass man errettet werden kann, das hasst Gott. Was soll dieses Getue? Was soll diese Frömmelei? Der Herr Jesus hasst also nicht nur die Lehre der Nikolaiten, sondern er hasst auch die Werke der Nikolaiten. Der Herr Jesus sagt zu seiner Gemeinde in Pergamus: Lass diese Lehren, diese Werke nicht in deine Gemeinde eindringen. Liebe Gemeinde in Pergamus, tue Buße, kehre um. Und wenn du diese Leute weiter gewähren lässt, dann werde ich etwas unternehmen. Tue Buße, sonst komme ich über dich und werde mit ihnen Krieg führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Ja, falsche Lehre und falsche Lehrer, die dürfen nicht geduldet werden in einer Gemeinde. Sie müssen raus. Noch ganz kurz möchte ich auf einen vierten Punkt eingehen, wenn ihr noch die Geduld und die Ausdauer habt. Der erste Punkt war Pergamus. Der zweite, ich weiß, was du tust und wo du wohnst. Der dritte Punkt, aber ich habe etwas Weniges wider dich. Und noch ein vierter Punkt, Überwinder werden belohnt. Denn der Herr Jesus sagt in Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen Stein geben, auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. So, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Anfangsthema. Christsein hat viel mit Überwindung zu tun. Wenn ich an den Herrn Jesus und an sein Wort glaube, dann habe ich keine andere Wahl, als mich entweder von ihm abzuwenden oder mich ganz zu ihm hinzustellen. Der Herr Jesus will ja nicht, dass wir lau sind, sondern dass wir warm sind, dass wir brennend sind für ihn. Wenn ich an den Herrn Jesus und an sein Wort glaube, dann muss ich entsprechend Farbe bekennen. Dann muss ich auch sagen, ja, ich muss diesen oder jenen Ort verlassen. Da habe ich als Christ nichts mehr verloren. Da habe ich nichts mehr zu suchen. Auch wenn ich deswegen schlecht angesehen werde. Oder wenn es meinem Ruf schadet. Und für die Christen in Pergamus war dies eine ganz besonders große Herausforderung. Nicht selten wurden sie gesellschaftlich benachteiligt und verfolgt, oder sie mussten tatsächlich mit ihrem Leben bezahlen. Doch der Herr Jesus sagt, wenn du das tust, wenn du dich ganz zu mir einreißt, wenn du dich auf dieses Wort stellst und in meiner Nähe bleibst, dann wirst du etwas erleben. Du wirst mit dem verborgenen Manna gesättigt werden. Was heißt das? Der lebendige Gott bringt dich und mich, er bringt sein Volk auch durch ganz schwierige Zeiten und Lagen hindurch. Der Herr hat sein Volk Israel ausgeführt aus Ägypten. Er hat es erlöst und er hat es diese 40 Jahre mitten durch die Wüste hindurchgeführt. Was war die Ernährung? Das Manna. Das Manna, das es in der Wüste gab. Das hatte nur das Volk Israel in der Wüste erlebt, sonst niemand. Dann wirst du von dem verborgenen Manna gesättigt werden. Und in Christus, liebe Freunde, da liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da sind so viele Dinge im Verborgenen. Und merken wir uns, Gott, der Herr, wird den Seinen immer die nötigen Mittel hinzulegen. Vor allem aber die innere Festigkeit, den inneren Frieden und die innere Kraft. Jesus ist das wahre Manna, das wahre Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, von dem wir täglich leben dürfen. Er sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Das ist sein Wort. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Etwas von dem verborgenen Manna erkennen wir auch in Johannes 14. Dort sagt der Herr Jesus, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Wer überwindet, dem will ich geben. Mindestens 8-mal finden wir diesen Aufruf in der Offenbarung. Und ich frage uns heute Morgen, ich frage dich und mich, willst du nicht auch ein Überwinder in ihm werden? Willst du nicht auch ein Überwinder werden von der Sünde und von allen möglichen Bindungen, die dich ständig gefangen nehmen? Willst du nicht auch ein Überwinder werden von der Welt mit ihren ganzen Lüsten und Vergnügungen und Versklavungen, die sie uns ständig anbietet, über alle möglichen Arten? Möchtest du nicht auch ein Überwinder werden von verkehrten Einflüssen? Ein Überwinder von verkehrten geistlichen Institutionen? Ein Überwinder von verkehrtem Denken, Reden, Handeln und Tun? Liebe Freunde, Geschwister, alle Welt, die mag uns niederschreien. Aber wir wollen ganz für Christus einstehen. Wir wollen ganz mit Christus gehen. In Römer 8, da zählt Paulus so eine Menge auf, was alles auf die Gläubigen hereinbrechen kann. Doch in Vers 37 sagt er dann, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, so sieht das Christsein aus. In dem allen überwinden wir weit. Und der Herr Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und wir werden es erleben, dass, wenn wir Überwinder sind, dass Gott uns immer köstlicher wird und wir immer mehr erfahren dürfen, was es heißt, gottselig zu leben. Jetzt müssen wir noch ganz kurz auf diesen weißen Stein zu sprechen kommen. Dann möchte ich euch auch in Ruhe lassen. Aber den weißen Stein, den haben wir hier noch. Im Griechischen steht hier Thesphos. Das ist ein sogenannter Stimmstein. Und es war damals diese Sitte, wenn es darum ging, einen vom Gericht Angeklagten zu Tode zu verurteilen oder ihn freizusprechen, so mussten die Stimmberechtigten durch Abgabe eines Steines ihre Meinung äußern. Das war eine Sache, wo Steine verwendet worden sind. Und zwar wurde ein schwarzer Stein dazu hergenommen, um gegen einen Angeklagten zu zeugen. Und ein weißer Stein wurde für den Freispruch des Angeklagten hergenommen. Sicherlich werden wir von der Welt verklagt, wenn wir mit ihm wandeln. Es wird nicht ausbleiben. Wenn wir am Zeugnis unseres Herrn Jesus festhalten und darin unbeirrt wandeln, so mag alle Welt denken und schreien, wie sie will. Die Welt, die mag uns den schwarzen Stein vorhalten. Doch unser Herr Jesus, der hält uns einen anderen Stein vor. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass der Jesus auf dieses Beispiel hier eingeht. Er hat einen weißen Stein für uns bereit. Einen Stein des ewigen Freispruches. Der Stein des Freispruches. Und auf dem Stein steht ein neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt als nur der, der ihn empfängt. Das ist ein Geheimnis. Wenn Christus für uns ist, wer mag wider uns sein? Doch, liebe Geschwister, gehen wir nicht an ihm vorbei. Wir hören so viel von seinem Wort. Auch hier sagt der Herr, wer Ohren hat zu hören, der höre. Prüfen wir uns wieder neu vor dem Herrn. Prüfen wir unser Verhalten. Prüfen wir unser Leben. Prüfen wir uns, wovon wir uns lösen müssen. Lassen wir uns korrigieren. Wer überwindet, dem will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein steht geschrieben ein neuer Name, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, Herr, auch für dieses Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamus. Herr, und auch wir sind angesprochen in diesem Sendschreiben. Und wir möchten uns auch, Herr, von dir immer wieder aufs Neue etwas sagen lassen. Wir möchten uns von dir ansprechen lassen. Herr, wir möchten mehr und mehr erkennen, wo es ankommt. Aber das Erkennen allein reicht nicht. Herr, und wir möchten um Vergebung bitten, auch an diesem Morgen, wo wir auch in vielen Dingen vieles wissen, es aber nicht zur Tat bringen, keine Überwinder sind. Wir möchten dafür beten, Herr, dass du uns die Gnade gibst, Überwinder in dir zu werden. Und dass wir immer mehr erkennen, Herr, wie köstlich und wunderbar es ist, mit dir zu leben, auch in allen widrigen Umständen. Herr, und dass es nur Freude sein kann, deinen Namen zu bekennen inmitten dieser Zeit und Welt und, Herr, sich ganz auf deine Seite zu stellen. Alles andere wird uns nicht erfüllen. Deswegen möchten wir dafür beten, Herr, dass du uns hilfst und wir immer mehr in diese Köstlichkeiten hineinwachsen. Dir sei der Dank, der Preis und der Ruhm. Wir möchten uns dir und deiner Gnade anbefehlen und danken dir, Herr, dass du mit uns gehst, auch in die kommende Zeit hinein, auch durch die kommende Woche hindurch. Wir möchten dir danken, dass du da bist.